Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefanie Rohde einen schönen guten Abend. Tempolimit ja oder nein? Die Debatte nimmt gerade an Fahrt auf. Mal wieder, muss man sagen. Plötzlich kann es der SPD gar nicht schnell genug gehen mit der Geschwindigkeitsbeschränkung. Und wie die anderen Verkehrsteilnehmer in der Politik sich dazu verhalten, das ist ein Thema hier. Bei der Lufthansa drohen offenbar neue Streiks. Auch darüber berichten wir. Außerdem, Benjamin Netanyahu war ja lange der Mann der Likud-Partei in Israel. Nun fordert ihn ein Rivale heraus im Kampf um den Parteivorsitz. Wie eng wird es für ihn? Auch das ein Thema hier. Und die Türkei will Soldaten nach Libyen schicken und droht Russland damit. Eskaliert dieser Stellvertreterkrieg damit? Auch das eine Frage, die uns in den kommenden 30 Minuten beschäftigen wird. Ab 20 vor 7 geht es dann um etwas, das nicht wenige wohl gerade in den Weihnachtstagen umtreibt, nämlich Vereinsamung. Meine Kollegin war in schlecht angebundenen Regionen in Deutschland unterwegs und hat gefragt, was die Politik dagegen tut, dass Menschen dort vereinsamen. Das hören Sie dann im Hintergrund. Nach den Feiertagen muss oder will manch einer weg und das schnell, gerne auch über die Autobahn. Ein guter Zeitpunkt also für eine Debatte um das Tempolimit. Die Sozialdemokraten hatten im Oktober noch dagegen gestimmt, die Geschwindigkeit auf 130 km/h zu begrenzen. Jetzt fahren sie offenbar einen anderen Kurs. Volker Findhammer.
Es gab bereits zwei Anläufe in diesem Jahr zur Einführung eines allgemeinen Tempolimits auf den Bundesautobahnen. Doch beide sind gescheitert. Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages hat im vergangenen Juni über eine Eingabe der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands beraten, zu der die Landeskirchen von Thüringen und Sachsen-Anhalt gehören. In der von 65.000 Unterzeichnern getragenen Petition wurde eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Bundesautobahnen als sofort umsetzbarer und kostengünstiger Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen gefordert. Außerdem trage ein solches Tempolimit auch zu weniger Staus und zu einer Senkung der Zahl der Verkehrstoten bei. Alle Staaten der EU, mit Ausnahme von Deutschland, hätten sich bereits für ein Tempolimit entschieden. Es sei also an der Zeit, diesen Rückstand aufzuholen, erklärten die Kirchen zur Begründung. Genutzt hat es ihnen wenig. Verkehrsstaatssekretär Stefan Bilger, CDU, sah in einem generellen Tempolimit eher eine Lösung aus der Vergangenheit. Außerdem sei es weder im Hinblick auf den Klimaschutz noch als Beitrag zur Senkung der Verkehrstoten sinnvoll, erklärte Bilger damals, weshalb die Bundesregierung den Antrag ablehnte. So erging es auch einem weiteren Vorstoß der Grünen, die bereits mit Beginn des kommenden Jahres ein Tempolimit von 130 km/h auf den Bundesautobahnen einführen wollten. Doch Mitte Oktober wurde der Antrag der Grünen in namentlicher Abstimmung abgelehnt. Lediglich die Fraktion der Linken schloss sich der Forderung an. CDU/CSU, die SPD, die Liberalen und die AfD stimmten mit großer Mehrheit dagegen. Allein die SPD sah sich damals wieder einmal zwischen Baum und Borke eingeklemmt. Denn eigentlich hätten viele Sozialdemokraten gerne für ein Tempolimit gestimmt. Das ging aber nicht. Es sei nicht gelungen, den Koalitionspartner zu überzeugen, bedauerte Kirsten Lühmann, Obfrau der SPD-Fraktion im Verkehrsausschuss damals. Aus Vertragstreue zur Koalition, nicht aus inhaltlichen Gründen, habe man den Antrag ablehnen müssen. Doch dabei wollen es die Sozialdemokraten nicht belassen. Nach dem Parteitagsbeschluss von Anfang Dezember sieht die SPD im Tempolimit ein Thema, über das mit der Union noch in dieser Legislaturperiode erneut gesprochen werden soll. Zum einen als wirkungsvollen Beitrag zur Verkehrssicherheit und darüber hinaus als kostenlose Klimaschutzmaßnahme, wie es im Parteitagsbeschluss heißt. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer reagierte prompt. Die Koalition habe Wichtigeres als dieses hochemotionale Thema wieder und immer wieder ins Schaufenster zu stellen, für das es gar keine Mehrheiten gebe, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presseagentur. Die neue SPD-Vorsitzende Saskia Esken ließ das nüchtern abprallen. Andreas Scheuer sei nicht in der Position, im Alleingang die Angelegenheiten der Koalition zu regeln, konterte sie. Deshalb werde man im neuen Jahr auch wieder darüber sprechen. Außerhalb Deutschlands sei ein Tempolimit der Normalfall. Nur die CSU mache noch so einen unbegreiflichen Bohai daraus. Auch der SPD-Politiker Ralf Stegner appelliert im Handelsblatt an die CSU und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, die bockige Blockadehaltung in Sachen Tempolimit aufzugeben. Rückendeckung bekommt der Verkehrsminister dagegen heute vom Vorsitzenden der FDP, Christian Lindner. Verbote sollten nur da ausgesprochen werden, wo sie auch tatsächlich gebraucht werden, sagt der Lindner der dpa. Dort, wo es in Deutschland die Verkehrssicherheit erfordere, würden schon heute Geschwindigkeitsbeschränkungen verhängt. Außerdem sei der Beitrag eines generellen Tempolimits zur globalen CO2-Einsparung eher marginal, betonte Lindner, der stattdessen ein CO2-Limit fordert, damit Wasserstoff oder andere klimafreundliche Treibstoffe in Zukunft Benzin und Diesel ersetzen könnten. Sicher ist angesichts dieser Vorgeschichte nur so viel. Auch mit einem anderen Abstimmungsverhalten der Sozialdemokraten würde sich am mehrheitlichen Nein zum Tempolimit nicht viel ändern. Union, FDP und AfD stehen jeweils noch geschlossen dagegen. Nur wenn sich die Union vom Koalitionspartner bewegen ließe, hätte ein Tempolimit auf den Bundesautobahnen eine Chance.
Aus unserem Hauptstadtstudio war das Volker Findhammer. Wer in den nächsten Tagen mit der Lufthansa fliegen möchte, der sollte sich vorher informieren. Sandra Winzer.
Die Kabinengewerkschaft UFO bereitet offenbar Streiks bei der Lufthansa vor, die noch dieses Jahr stattfinden sollen. Das geht aus einer Information an die Mitglieder vom Donnerstag hervor, die der deutschen Presseagentur vorliegt. Wann und wo genau gestreikt wird, will die Gewerkschaft morgen Nachmittag bekannt geben. In dem Schreiben an die Gewerkschaftsmitglieder teilte UFO mit, es habe über die Weihnachtsfeiertage weitere Versuche der Schlichter für kurzfristige Lösungen gegeben. Diese seien allerdings erfolglos geblieben. In dem Konflikt gab es bereits einen Warnstreik bei 4 Lufthansa-Töchtern und einen 2-tägigen Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa. Die Gewerkschaft verlangt unter anderem, dass Kündigungen und Klagen gegen frühere und aktuelle Vorstandsmitglieder zurückgenommen werden. Außerdem will sie, dass der Tarifstreit der vergangenen Monate aufgearbeitet wird.
Die Gewerkschaft UFO plant offenbar Streiks noch in diesem Jahr, Sandra Winzer berichtete. Die Justizministerin will Hasskriminalität und Morddrohungen bekämpfen mit einem neuen Gesetz und sie erhält dafür Morddrohungen. Anja Günther.
Bundesjustizministerin Christine Lambrecht sagte dem Handelsblatt, sie werde über das Internet auf unterschiedlichsten Wegen massiv bedroht. Betroffen seien das Leben und die körperliche Unversehrtheit. Die SPD-Politikerin betonte, das Internet sei kein rechtsfreier Raum. Man könne sie mit Drohungen nicht einschüchtern. Auslöser ist offenbar ein Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook künftig schwere Straftaten wie etwa Morddrohungen oder Volksverhetzung melden müssen. Sie sollen zudem nach Vorlage einer richterlichen Anordnung verpflichtet werden können, unverschlüsselt gespeicherte Passwörter an Ermittler herauszugeben, um Täter zu identifizieren. Das Ministerium spricht von einer Erweiterung bereits bestehender Befugnisse. Oppositionspolitiker und verschiedene Verbände kritisieren die Pläne dagegen als unverhältnismäßigen Eingriff in die Privatsphäre. Justizministerin Lambrecht hatte den Gesetzentwurf vor 2 Wochen vorgestellt. Er soll im Februar im Bundeskabinett beraten werden und danach im Bundestag.
Das waren Informationen von Anja Günther. Optimistisch und mies gelaunt zugleich. So gespalten ist die deutsche Wirtschaft gerade drauf. Die Dienstleister schauen optimistisch auf die Wirtschaft, die Industrie sieht das anders. 32 von 48 Verbänden halten die Wirtschaftslage für schlechter als vor einem Jahr noch. Das hat das unternehmernahe Institut der deutschen Wirtschaft herausgefunden. Wolfgang Landmesser.
Schneidwerkzeuge sind das Geschäft von Bernd Super-Dienes. Seit rund 30 Jahren leitet er die Dieneswerke in Overath. Ob beim Schneiden von Trennfolien für Lithium-Ionen-Batterien, Silberstreifen für Banknoten oder klassischen Klebebändern. Die Maschinen aus dem Bergischen Land sind vielseitig im Einsatz. Aber mit den Verkäufen in diesem Jahr ist der Firmenchef nicht zufrieden.
Der Absatz ist gegenüber dem Vorjahr fast unverändert. Aber das ist eben bei einer knappen Ertragslage und bei steigenden Kosten auch keine gute Entwicklung. Ne?
Um die Situation zu drehen, will Dienes auf neue Märkte expandieren, in Skandinavien und Südostasien.
Wir haben eine ganze Reihe neuer Vertriebspartner an Land gezogen und versuchen jetzt in den Exportmärkten nochmal wieder stärker Flagge zu zeigen und dann Marktanteil zuzugewinnen.
Wie den Dieneswerken geht es gerade vielen Firmen. Richtig toll ist die Stimmung nicht. Das ist auch das Ergebnis der Umfrage des unternehmensnahen Instituts der deutschen Wirtschaft, IW, unter knapp 50 deutschen Wirtschaftsverbänden. So viel Unsicherheit war selten, sagt IW-Chef Michael Hüter. Und das nicht nur wegen Donald Trumps Handelspolitik, dem Brexit und der nach langen Boomjahren wieder abflauenden Konjunktur.
Wir haben im Augenblick eine Situation, wo durch Klimapolitik, durch Alterung der Gesellschaft und durch Digitalisierung sozusagen eine Qualität des Strukturwandels, eine Intensität des Strukturwandels auf die Unternehmen einprasselt, wie wir das selten erlebt haben. Und das zusammen macht diesen Mix aus einer schwierigen Sicht nach vorne.
Das zeigt sich auch beim Blick auf die Investitionen. Das Geld für Zukunftsprojekte sitzt bei den Unternehmen weniger locker als in den Vorjahren. Im besonders exportorientierten Maschinen- und Anlagenbau sind für 2020 geringere Investitionen geplant als noch vor einem Jahr. Das Investitionsniveau insgesamt bleibt aber auch im neuen Jahr hoch.
Dass trotz der schlechten Stimmung in der Industrie aber noch kräftig investiert wird, hat einfach damit zu tun, dass sie in der digitalen Transformation nicht aufhören können zu investieren.
Im Gesamtbild präsentiert sich die deutsche Wirtschaft eher stabil. Das liegt auch an zwei Branchen, die nicht vom Export abhängig sind. IW-Chef Hüter.
Stabilisierend ist der Bau weiterhin. Und der Bereich Konsum, das heißt, was der Einzelhandel vermeldet und da noch an konsumnahen Bereichen auch wichtig ist.
Auch beim Thema Beschäftigung liefert die Unternehmensumfrage ein gemischtes Bild. Bei immer mehr Industriebetrieben ist Kurzarbeit angesagt. Andererseits ist das auch ein Mittel, qualifizierte Arbeitskräfte an sich zu binden, wenn es mal schlechter läuft.
Die Beschäftigung ist am historischen Höchststand. Und das ist auch tatsächlich geprägt durch den Fachkräftemangel. Unternehmen halten länger Beschäftigung, weil das Rekrutieren in einer wieder etwas besseren Lage einfach mühsamer ist, kostenintensiver ist.
Wenn Unternehmen Personal abbauen, dann eher über die natürliche Fluktuation, sagt IW-Chef Hüter. Das heißt, Mitarbeiter, die in Rente gehen, werden nicht ersetzt. So läuft es auch bei den Dieneswerken im Bergischen Land. Entlassungen sind derzeit kein Thema, sagt Firmenchef Bernd Zuppedines.
Da kann es auch schon mal ein Jahr lang einen Durchhänger geben. Das führt nicht dazu, dass wir jetzt das Personal nach Hause schicken.
Wolfgang Landmesser berichtete. Benjamin Netanyahu galt lange als die unangefochtene Nummer 1 des Likud in Israel. Nun aber wittert ein Rivale seine Chance und fordert Netanyahu bei der Wahl des Parteivorsitzes heraus. Kann das Netanyahu gefährlich werden? Benjamin Hammer berichtet.
Die blauen Flaggen der Likud-Partei. Auf der Bühne ein Mann, der Israels Premierminister werden will. Jahrelang war völlig klar, dass es nur einen geben kann, Benjamin Netanyahu. Doch in einem Vorort von Tel Aviv stand vor wenigen Tagen nicht Netanyahu, sondern dessen Konkurrent, Gideon Sa'ar. Der Mann, der die parteiinterne Vorwahl gewinnen will, ist 53 Jahre alt und Jurist. Seine Positionen sind politisch noch weiter rechts als von Netanyahu. Einst überwarf sich Sa'ar mit dem Premier, jetzt will er ihn stürzen. Wir müssen an das Wohlergehen der Likud-Partei und des Staates denken, sagte Sa'ar vor seinen Anhängern. Und wir müssen eine Wahrheit aussprechen. Premierminister Netanyahu erfährt zwar großen Respekt, aber er ist wie blockiert. Er hat uns viermal an die Macht gebracht, aber ein fünftes Mal wird es nicht geben. Über 100.000 Likud-Mitglieder können heute ihre Stimme abgeben. Für Sa'ar oder für Netanyahu. Niemand war in Israels Geschichte so lange Premier wie Netanyahu und niemand so lange Vorsitzender des Likud. Dass Netanyahu nun zum ersten Mal herausgefordert wird, zeigt, wie politisch geschwächt er ist, sagt der israelische Politikwissenschaftler Emanuel Navon. Das wäre nicht passiert, wenn es nicht bereits zwei gescheiterte Versuche Netanyahus gegeben hätte, eine Koalition zu bilden. Und alles deutet darauf hin, dass Netanyahu auch nach einer dritten Neuwahl kein Bündnis bilden kann. Denn weiterhin schließen mögliche Koalitionspartner eine Zusammenarbeit mit Netanyahu aus. Avigdor Lieberman und dessen Partei Israel Beiteinu und das Bündnis Blau-Weiß von Benny Gantz. Dass Netanyahu wegen Korruption angeklagt ist, macht seine Lage noch schwieriger. Israels oberstes Gericht wird nächste Woche entscheiden, ob ein Premierminister unter Anklage überhaupt eine neue Regierung bilden darf. Netanyahu aber weist die Korruptionsvorwürfe gegen ihn zurück und gibt sich kämpferisch. Wir können einen großen Sieg erringen, aber dafür brauche ich euch, sagte er zu seinen Anhängern. Deshalb sage ich, geht wählen und mit Gottes Hilfe werden wir einen großen Sieg bei der Vorwahl holen, der uns wiederum einen großen Sieg bei der Parlamentswahl bringen wird. Doch ein großer Sieg Netanyahus ist laut Umfragen auch nach der dritten Neuwahl im März nicht in Sicht. Falls sich Gideon Sa'ar im Likud durchsetzt, hätte der einen Vorteil. Avigdor Liebermann und das Bündnis Blau-Weiß wären wohl offen für eine Zusammenarbeit, wenn Netanyahu zuvor gestürzt wird. Die große Frage ist jetzt, werden die Parteimitglieder mit ihren Emotionen abstimmen oder mit Logik, sagt der Politikwissenschaftler Navon. Emotional halten viele Likud-Wähler Netanyahu weiterhin die Treue. Aber am Ende des Tages, wenn sie die Dinge rational betrachten, werden viele einsehen, dass nur Saar als Parteivorsitzender eine Koalition bilden und den Likud an der Macht halten kann. Die lange politische Karriere des Benjamin Netanyahu schien schon mehrfach kurz vor ihrem Ende. Doch immer wieder setzte sich der Premier durch. Vor 2 Tagen versprach Netanyahu 3000 neue Wohneinheiten im von Israel besetzten Westjordanland. Bei Likud-Mitgliedern könnte er damit punkten. Ein Ergebnis der Vorwahl wird heute Nacht erwartet.
Benjamin Hammer war das über die Neuwahl der Likud-Spitze. In Libyen kämpfen Milizen aus der ganzen Welt gegeneinander. Auf der einen Seite stehen unter anderem Saudi-Arabien, Ägypten und Frankreich, auf der anderen Italien, Katar und die Türkei. Und letztere will nun offenbar Soldaten auch vor Ort einsetzen. Russland reagiert darauf mit Friedensappellen. Aydoğan Makasçı.
Die Türkei will im kommenden Jahr Soldaten nach Libyen schicken, um die Regierung in Tripolis militärisch zu unterstützen. Das hat der türkische Präsident Erdogan bei einem Treffen der Regierungspartei AKP in Ankara angekündigt. Erdogan sagte, die Türkei werde damit einer entsprechenden Bitte des libyschen Ministerpräsidenten Al-Sarraj nachkommen. Zuvor müsse aber noch das türkische Parlament darüber beraten, vermutlich am 8. oder 9. Januar. Schon jetzt unterstützt die Türkei die international anerkannte Regierung in Libyen mit Drohnen und Panzern im Kampf gegen den abtrünnigen General Haftar und seine sogenannte libysche Nationale Befreiungsarmee. Haftar wiederum wird unter anderem von Saudi-Arabien, Ägypten und Frankreich unterstützt. Für die Türkei ist Libyen ein wichtiger strategischer Partner im Konflikt um den Zugang zu Bodenschätzen im Mittelmeer. Ende November hatten beide Regierungen einen Vertrag über die Grenzen der Hoheitsgebiete geschlossen. Andere Mittelmeeranrainer wie Griechenland oder Zypern hatten das Abkommen kritisiert, weil es nicht im Einklang mit dem Seerecht stehe.
Die Türkei will offenbar Soldaten nach Libyen schicken. Aydoğan Makasçı war das mit Informationen aus Istanbul. Alexei Nawalny macht gerne Dinge öffentlich. Der Oppositionspolitiker ist in ganz Russland bekannt, weil er Korruptionsfälle im Machtapparat enthüllt hat. Heute hat er wieder etwas veröffentlicht, nämlich ein Foto von ihm im Büro und im Hintergrund sieht man maskierte Männer. Erneut sind nämlich Uniformierte gewaltsam gegen ihn und sein Team vorgegangen mit einer Razzia. Marta Wilczynski.
Wie ein glühender Wasserfall springen die Funken in den Raum. Das Team des Moskauer Büros von Nawalnys Antikorruptionsfonds FBK steht im Halbkreis drumherum, schaut zu und filmt, wie die Sicherheitskräfte von außen die Tür aufsägen. Hallo, anscheinend gibt es hier eine Durchsuchung, erklärt Kreml-Kritiker Nawalny nur wenige Minuten zuvor in einem Handyvideo. Im Hintergrund ist zu sehen, wie seine Mitarbeiter bereits ihre Sachen zusammenpacken. Die Kameras wurden zugeklebt. Irgendwelche Typen haben das FBK-Gebäude gestürmt während unserer Konferenz, kurz vor Neujahr. Schaut mal, hier steht unser Weihnachtsbaum. Der 26. Dezember ist in Russland ein gewöhnlicher Arbeitstag. Ein Donnerstag, der reguläre Produktionstag für Nawalnys Sendung auf YouTube. Auch jetzt wollte er neue Recherchen zum Thema Korruption veröffentlichen. Dies sollte mit der Razzia vereitelt werden, weil er sich geweigert habe, ein Video zu löschen, das die Finanzen des russischen Premierministers Dmitri Medvedev in den Fokus nimmt, erklärte Nawalny. Die Sicherheitskräfte hätten, wie auch schon bei früheren Razzien, Computer und Datenträger mitgenommen. Der Kreml-Kritiker selbst sei nach eigener Aussage zwar abgeführt, aber nicht festgenommen worden. Seit Tagen schon macht Nawalnys Antikorruptionsfonds, der erst vor kurzem vom russischen Justizministerium zum ausländischen Agenten deklariert wurde, von sich reden. Ein langjähriger Mitarbeiter der Nichtregierungsorganisation Ruslan Schawedinow sei verschwunden, hieß es am Montag. Mittlerweile ist klar, er wurde auf eine Militärbasis in der Arktis gebracht und dort zum Militärdienst eingezogen. In einem Interview mit dem russischsprachigen Kanal der BBC erklärte Leonid Volkov, Chef von Nawalnys Wahlstab, jetzt wissen wir genau, dass er auf Novaya Zemlya ist. Es ist ein geschlossener Stützpunkt mit Sonderstatus. Man kann dort nur mit einem Schein rein, also kann ihn kein Anwalt besuchen. Ich glaube nicht, dass die Offiziellen auf unsere Klage reagieren werden, aber juristisch gesehen ist es eine Entführung. Man wusste einen Tag lang nicht, wo er ist. Ihm wurde rechtswidrig die Freiheit entzogen. Er hatte keine Verbindung, er wurde festgehalten. In Russland gibt es eine einjährige Wehrpflicht für Männer zwischen 18 und 27 Jahren. Der 23-jährige Shavedinov soll seinen Bescheid im Sommer bekommen haben. Dagegen habe er aber Einspruch eingelegt, weil er nach eigener Aussage gesundheitliche Probleme habe. Das Verfahren laufe noch, weswegen Kritiker seine Einberufung als illegal bezeichnen und dahinter ein Druckmittel gegen den politisch aktiven jungen Mann vermuten. Vor dem Verteidigungsministerium in Moskau kam es bereits zu kleineren Protestaktionen. Kreml-Sprecher Peskow hingegen erklärte am Donnerstag, dass, sollte sich Shavedinov seine Einberufung bisher entzogen haben, alles im strengen Einklang mit dem Gesetz verlaufen sei.
Marta Wilczynski war das über neuen Druck auf den Kreml-Kritiker Nawalny. So kann man eigentlich auch protestieren. In Italien hat das der Bildungsminister vorgemacht. Er tritt zurück, weil er nicht genug Geld zur Verfügung hatte. Aus Rom meldet sich Sarah Zerback.
Lange durchgehalten hat Lorenzo Fioramonti nicht. Nach gerade mal 3,5 Monaten im Amt hat Italiens Bildungsminister seinen Rücktritt eingereicht. Keine Überraschung, sondern ein Schritt mit Ansage. Schon kurz nachdem die neue Regierung gebildet wurde, hatte der Politiker der Fünf-Sterne-Bewegung mit seinem Rücktritt gedroht, wenn der Etat für sein Ressort nicht um 3 Milliarden Euro erhöht werde. Die Drohung ist verhallt, der Minister hält Wort. Am Montag hat das italienische Parlament den umstrittenen Haushalt für das kommende Jahr endgültig verabschiedet, ohne mehr Geld für Schulen, Universitäten und Forschung einzuplanen. Die aber, so schreibt Fioramonti heute auf seiner Facebook-Seite, seien der wahre Motor des Landes und aktuell äußerst schwierigen Bedingungen ausgesetzt. Um sie zu fördern, braucht es eine Regierung mit mehr Mut. Wie jetzt bekannt wurde, hat Italiens Premierminister Giuseppe Conte das Rücktrittsschreiben bereits am Montag erhalten und die Entscheidung Fioramontis akzeptiert. Für die zerstrittene Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten ist der Schritt ein weiterer Rückschlag. Seit September haben schon mehrere Minister und Senatoren die beiden Regierungsparteien verlassen oder eigene Bewegungen gegründet. Italienische Medien berichten, dass Regierungskreisen zufolge auch Fioramonti nun einen solchen Schritt plane.
Weil es Streit um den Etat gab, tritt Italiens Bildungsminister nun zurück. Sarah Zerback berichtete, es ist 18.32 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. Vor genau 15 Jahren hat ein verheerender Tsunami mehr als 220.000 Menschen in den Tod gerissen. Und heute am Jahrestag haben Tausende im Indischen Ozean der Katastrophe gedacht. Auch in Sri Lanka, dort gab es Gedenkfeiern. Bernd Muschborowska hat zugehört.
Pünktlich um 9.20 Uhr Ortszeit hielt der Expresszug nach Gaul an dem kleinen Bahnhäuschen in Hikaduwa an der Südwestküste Sri Lankas. Lokführer und Schaffner legten am Tsunami-Gedenkstein am nahegelegenen Strand Blumengebinde nieder. Für ihre Kollegen und die Passagiere, die vor 15 Jahren hier Opfer des Tsunamis geworden waren. Mehr als 1300 Menschen waren am 26. Dezember 2004 ums Leben gekommen, als der Zug von der Tsunami-Welle erfasst und wie eine Spielzeugeisenbahn weggespült wurde. Die Waggons lagen danach zwischen den Häusern und Palmen des kleinen Ortes Hikaduwa. In dem kleinen Tsunami-Museum gleich um die Ecke sind Fotos der Katastrophe ausgestellt. Mit einer buddhistischen Zeremonie am Strand und Ansprachen verschiedener Lokalpolitiker wurde der Opfer gedacht. Rund 30.000 Menschen waren allein in Sri Lanka ums Leben gekommen, als der durch ein Erdbeben vor der indonesischen Insel Sumatra ausgelöste Tsunami die Küstenregionen rund um den Indischen Ozean überflutete. Insgesamt waren damals mehr als 230.000 Menschen Opfer der Flutwelle geworden. Seitdem wurden Tsunami-Frühwarnsysteme aufgebaut und regelmäßige Übungen sollen die Bewohner der Küstenregionen vor künftigen Katastrophen dieser Art bewahren. So viele Opfer wie damals würde es heute nicht mehr geben, so Sugat Dissanayake vom Katastrophenschutzzentrum in Colombo. Die Bevölkerung sei heute besser vorbereitet.
Before Tsunami. We had a proper disaster management mechanism in our country.
Vor dem Tsunami vor 15 Jahren hatten wir überhaupt keinen Katastrophenschutz in unserem Land. Infolgedessen gab es mehr als 30.000 Opfer in Sri Lanka und Sachschäden in Milliardenhöhe.
Und die Menschen in den Küstenregionen waren traumatisiert. Die Regierung hat deshalb nach der Katastrophe ein Katastrophenschutzprogramm aufgebaut. Heute wissen alle Menschen in Sri Lanka, was Katastrophenschutz bedeutet. Wir machen regelmäßige Übungen, auch mit entsprechenden Behörden aus anderen Ländern.
So the exercise and now we are organizing yearly international drill.
Insgesamt 400 Millionen Dollar hatten die betroffenen Länder rund um den Indischen Ozean damals in ein verbessertes Tsunami-Warnsystem investiert, mit Messbojen und Seismometern. In gefährdeten Regionen wurden Warntürme und Schutzbunker gebaut. Doch ein Großteil der Technik sei längst nicht mehr auf dem modernsten Stand, klagten verschiedene Experten. Für einen umfassenden Schutz der Bevölkerung in tsunami-gefährdeten Küstenregionen fehlt offenbar das Geld.
Heute, vor genau 15 Jahren, hat ein verheerender Tsunami mehr als 220.000 Menschen in den Tod gerissen. Das Gedenken und die Gedenkfeier, darüber hat Bernd Muschborowska berichtet. Viel ist in den vergangenen Tagen gesprochen worden über die Lage der Geflüchteten auf den griechischen Inseln. Ein bisschen aus dem Blick geraten ist dabei die Lage im westlichen Mittelmeer. Über die Feiertage haben auch wieder viele Menschen versucht, aus Afrika nach Europa zu kommen, nach Spanien. Die spanische Küstenwache hat hunderte Migranten gerettet in den vergangenen Tagen. Oliver Neuroth.
Allein an der Küste bei Alicante nahm die spanische Küstenwache rund 60 Migranten auf ihre Schiffe. Sie hatten auf der marokkanischen Seite des Mittelmeers ihre Fahrt begonnen. Vor den Balearischen Inseln retteten die Behörden etwa 20 Menschen aus 3 Holzbooten. 2 wurden vor Mallorca gesichtet, ein weiteres vor der Insel Formentera. Zwischen Heiligabend und dem ersten Weihnachtstag hatte die Küstenwache schon rund 280 Migranten in Sicherheit gebracht. An Land kümmern sich unter anderem Helfer des Roten Kreuzes um die Menschen. Von Januar bis Mitte Dezember kamen rund 30.000 illegale Migranten aus Afrika an den spanischen Küsten an. Im vergangenen Jahr waren es mit rund 62.000 mehr als doppelt so viele. Den einzigen Anstieg der Migrantenzahlen verzeichnen in Spanien die Kanarischen Inseln. Dort waren es bis Mitte Dezember rund 2.100, 70% mehr als im Jahr 2018. Nach Angaben der Grenzschutzagentur Frontex ist die Zahl der irregulären Grenzübertritte in der EU in diesem Jahr gesunken. Frontex-Direktor Fabrice Leggeri geht im Interview mit der Welt von 120.000 illegalen Einreisen bis Ende des Jahres aus, 10% weniger als im vergangenen Jahr. Dennoch spricht Leggeri von einem Migrationsdruck auf Europa, der gewaltig sei.
Über Weihnachten hat die spanische Küstenwache hunderte Migranten gerettet. Das waren Informationen von Oliver Neuroth. Peter Schreier war einer der gefragtesten Tenöre für Oper und Konzert weltweit. Mit 70 beschloss er dann, seine Sängerkarriere ein für alle Mal zu beenden. Aber er blieb auch danach noch gefragt, unter anderem als Dirigent und als Lehrer. Nun ist Peter Schreier im Alter von 84 Jahren gestorben. Jürgen Hernig erinnert an sein Wirken.
Dresden im Sommer 1947, ein Auftritt des Kreuzchores. Die Zuschauer in der Ruine der Kreuzkirche hören eine Stimme, die sie zutiefst anrührt. Es ist der 12-jährige Peter Schreier.
Der Knabenalt war zum großen Teil aus dem Unterbewusstsein hervorgegangen. Das heißt, man hat einfach den Schnabel aufgemacht und gesungen. Ich hatte auch keine Stimmbildung in dem Sinne, was heute ja ganz üblich ist in den Knabenchören, dass man Stimmbildung hat.
Gegen Ende seiner Schulzeit holte Peter Schreier die Ausbildung bei einem Privatlehrer nach. Interessant, der damalige Sender Leipzig beförderte seine Laufbahn mit.
Ich habe ja kurz vor meinem Beginn des Studiums mal ein halbes Jahr im Rundfunkchor mitgesungen und habe dort in dieser Zeit sehr viele Erfahrungen gemacht und auch praktische Dinge, die ich vom Kreuzchor nicht mitbekommen hatte.
Das Gesangsstudium fiel Peter Schreier leicht. Schon nach 3 Jahren hatte er sein Diplom.
Da hat mir natürlich dann wieder die Kreuzchorzeit sehr geholfen, weil ich eben mit musikalischen Dingen nicht mehr so beschäftigt war im Studium und konnte mich ganz auf die stimmtechnischen Dinge konzentrieren.
1961 debütierte Peter Schreier an der Staatsoper Dresden. Bereits nach wenigen Auftritten stellte sich heraus, der junge Sänger war geradezu prädestiniert für Mozart.
Sag's hier an meiner Stadt, ich darf's hier noch nicht sagen.
In mehr als 60 Opernpartien war Peter Schreier in den 1970er und 80er Jahren rund um die Welt zu hören. Aber auch in der DDR genoss er enorme Popularität. Hier vor allem durch seine Auftritte in den Oratorien von Johann Sebastian Bach. Für viele Musikliebhaber war Peter Schreier der Inbegriff des Evangelisten.
Die aber Jesus gegriffen hatten, führten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas.
An seinem 70. Geburtstag 2005 beendete Peter Schreier offiziell seine Laufbahn als Sänger. Danach trat er noch gelegentlich als Dirigent auf. Wohl kaum ein deutscher Sänger hat es international zu derart großer Berühmtheit gebracht wie Peter Schreier. Als Weltbürger hat er sich dennoch nie verstanden.
Ich würde eher sagen Provinznudel. Denn ich habe seit meines Lebens immer in Dresden gelebt und nie den Drang verspürt, auch mal woanders hinzugehen. Meine Seele war immer in Dresden.
So Peter Schreier, erst im Alter von 84 Jahren gestorben. Das war ein Nachruf von Jürgen Hänig. Und damit endet diese Ausgabe der Informationen am Abend. Um 19.05 Uhr können Sie hier noch unseren Kommentar hören, dann über die Likud-Wahl in Israel und wie sich dadurch der Konflikt mit den Palästinensern verändern könnte. Ich bin Stefanie Rode, sage danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.